Sociology, Gesellschaft, Wissenschaft, Musik.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Music Sociology, dem Podcast, in dem wir normalerweise mit SoziologInnen über Musik reden, die sie uns mitbringen und manchmal aber auch über Musik, die wir uns selber mitbringen. So wie heute in unserer Wrapped 2024 Folge, in der wir irgendwas eingewickelt haben und jetzt wieder auswickeln.
Music Sociology Wrapped.
Ja, genau. Music Sociology Wrapped. Ich muss aufpassen, wenn ich gleich anfange zu rappen. Was haben wir denn eingewickelt, Daniel?
Ja, wir dachten, wir sind ja auch Soziologen, können wir ja auch selber unsere Songs mitbringen. Und wir haben einfach tatsächlich gedacht, wir machen was ganz Neues und Kreatives, nämlich unseren ganz persönlichen Jahresrückblick auf Musik des Jahres 2024. Und wir machen das so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe tatsächlich zwei Songs mitgebracht, die in meiner Spotify-Rap-List ganz weit oben waren. Und ich dachte, okay, die habe ich das ganze Jahr anscheinend häufig gehört und lass doch mal über die sozialwissenschaftlichen Aspekte bei diesen Songs nachdenken. Und du hast dir auch zwei Songs ausgedacht, aber du hast dir natürlich ein bisschen tiefgründiger dir überlegt.
Ja, aber auch nicht so, wie das unsere Gäste machen. Also ich habe schon zwei Songs mitgebracht, die ich irgendwie für wichtig halte und die mich das Jahr begleitet haben, die für das Jahr ganz viel zu bedeuten. Aber ich habe mir darüber keinerlei soziologische Gedanken bislang gemacht. Also unsere Gäste kommen ja oft so ganz vorbereitet und haben sich dann ganz viel überlegt, was es mit ihren Themen zu tun hat. Und ich glaube, das müssen wir uns jetzt beim Hören selber erschließen. Aber ich fand es unsinnig, Platz 1 und 2 aus meiner Spotify-Liste zu nehmen, weil das halt irgendwie, also das habe ich zwar oft gehört, aber das ist eher so eine Art Guilty Pleasure, so was ich halt so höre, wenn ich...
Man könnte es auch reflexive Sozialforschung nennen.
Ja, also ich kann es dir sagen, was bei mir Platz 1 ist. Es hat mich völlig verblüfft. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich das am meisten gehört habe in diesem Jahr. Es ist Billy Bragg mit New England. Und ich glaube, indirekt inspiriert von der Music Sociology Folge, wo wir Billy Bragg gehört haben, aber nicht in New England. Und
The Power is in the Union, das war in der Folge mit Jana Günther. Ganz toller Song, wo er so mit seiner Gitarre rumschrammelt und die Power, die Macht der Gewerkschaften feiert.
Ja, genau. Und New England ist einfach eine Schublade tiefer gegriffen. Auch Billy Bragg schrammelt auf seiner Gitarre, singt aber nicht über die Revolution und die Power der Working Class oder so, sondern singt I don't want to change the world, I'm not looking for a New England, I'm just looking for another girl.
Yeah. Und ist auch irgendwie ein bisschen wie ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Hat so eine ähnlichen Vibes. Genau, also wir haben vier Songs mitgebracht, unsere Songs des Jahres, die nicht unbedingt im Jahr 2024 erschienen sein müssen, aber zumindest bei mir es beide sind. Und haben aber gedacht, wir machen vorher, weil manchmal ist es ja vielleicht auch ganz schön für unsere Leute, die uns so hören, mal zu wissen, was machen die beiden eigentlich sonst so, wenn sie nicht gerade über Musik und Sozialwissenschaften nachdenken. Wir machen eine ganz schnelle Runde Film, Buch und Serie des Jahres. Wir können es ja so ein Wechselspiel machen. Also ich kündige an, dann sagst du deinen Film, ich sag meinen Film. Also Film des Jahres.
Poor Things.
Ach, war das dieses Jahr?
Und da waren wir zusammen. Das war Anfang des Jahres.
In Rostock, in diesem wunderschönen Kino in Rostock.
War einer der ersten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Zufälligerweise mit dir zusammen, weil du warst hier für einen Forschungsaufenthalt. Und Emma Stone spielt eine Frau, deren Festplatte komplett formatiert ist, die ganzen Codes nicht kennt. Also ein Kind in einem Frauenkörper, der dann in die Welt rausgeht, des, glaube ich, 19. Jahrhunderts. Die ganzen Skripte nicht kennt, der Welt, in der sie sich bewegt. Und irre spannend, genial gespielt, grandioser Film, finde ich auch einer der soziologischsten Filme, die ich seit langem gesehen habe.
Dein Film, wunderbar. Ja, mein Film des Jahres, Joker, Teil 2, Folie de Deux, glaube ich, oder so ähnlich. Lady Gaga und, ist das Lady Gaga? Doch, Lady Gaga. Mhm. Und Joaquin Phoenix im zweiten Teil von Joker, total verrissen, alle haben ihn gehasst. Also wurde wirklich sehr zerrissen. Ich habe ihn, und ich bin auch auf Forschungsaufenthalt und habe mir das dort angeguckt, allerdings in Hanau. Mhm. Und die beiden Mädels, die mit mir aus dem Kinosaal rausgingen, meinten, oh mein Gott, das war der Schlüsselfilm, den ich je gesehen habe. Ich fand ihn ziemlich gut, weil er so ja so ein bisschen ausgehandelt hat, die Frage, also einerseits die Frage von, was ist eigentlich Schuld, und wie können soziale Verhältnisse entschuldigt werden? Und die andere Frage, die der Film sehr stark thematisiert, ist die Frage von Psyche in der Gesellschaft. Mhm. Ja, also wie sehr dich sozusagen deine eigene Psyche beeinflusst. Ich fand den auch stilistisch großartig gemacht. Also fand ich sehr gut. Okay, nächste Serie des Jahres.
Ja, Serie des Jahres. Da erwischte mich auf kalten Fuß. Da sage ich jetzt einfach drei Sachen, von denen ich allen dreien nicht weiß, ob das jetzt wirklich meine Serie des Jahres war.
Sagst du gleich drei?
Ja, ich sag gleich drei, aber wenn ich jetzt genauer überlege, werde ich bestimmt drauf kommen, irgendwie, wenn wir jetzt hier rausgehen, ah Mensch, ich habe doch im Januar irgendwas geguckt, das war viel geiler als das. Aber es sind die drei, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das eine ist, in der ARD-Mediathek gab es 30 Tage Lust, so eine Serie über ein Paar, das festlegt, jetzt 30 Tage jeden Tag mit jemand anderem zu schlafen jeweils und danach zu gucken, wie es ihm noch geht. Ein grandioser, ziemlich tiefgehender Liebesfilm, spannendes Drama. Jetzt zuletzt habe ich entdeckt Millennial Punk, eine Serie über mich und meine Szene von Leuten, die in den Nullerjahren sich als Punk definiert haben, als doch der Punk schon längst tot war und wo so ganz viele Protagonisten und Protagonistinnen der Szene, vor allem überwiegend MusikerInnen aus der Punk-Szene der Nullerjahre interviewt werden. Ist mir ein bisschen zu hektisch geschnitten, ist aber irre, dass jemand meine Geschichte dokumentiert. Also
läuft wo?
Läuft auch in der ARD-Mediathek.
Oh ja.
Millennial Punk, ja. Und meine Selbstbeobachtung ist dabei wirklich meine Verblüffung darüber, dass es das gibt. Also ich hielt mich immer für jemanden, für so einen Sonderling, der irgendwie so komische Musik hört. Und jetzt bestätigt mir jemand von außen im Kulturfernsehen, dass es das, was ich da gelebt habe, wirklich gab.
Ja, und es ist natürlich auch nochmal ein Rückgriff auf unsere Folge mit Aladin Emefalani. Dann ist nämlich die sich als Punks halten, eigentlich doch sehr angekommen sind in der Gesellschaft und dementsprechend natürlich auch 20 Jahre später Kulturredakteure werden.
Ja. Absolut. Und das Dritte ist, es gab mal wieder eine neue Staffel von Discounter. Bei Amazon Prime.
Mit Nura.
Und ich muss ja alles gucken und followen, was Nura macht.
Hab ich schon nie gesehen.
Ich habe natürlich auch Discounter gesehen wieder.
Ja. Okay, also wenn du drei Serien bringst, dann bringe ich zwei. Eine ganz kurz, nur tatsächlich habe ich jetzt angefangen, mich mit der aktuellen Staffel von Doppelhaushälfte, beziehungsweise mit der zweiten Staffel, zu beschäftigen in der ZDF-Mediathek, die ich eigentlich, glaube ich, finde, vielleicht eine der besten deutschsprachigen Serien sind, die so soziale Verhältnisse verhandeln. Mit Mikhail Panti als Brandenburger Schnauze mit Nagelstudio-Laden und Deutschlandflagge vor der Tür. Ganz tolle Serie. Aber meine eigentliche Serie, ich habe viele gute Serien dieses Jahr geguckt, aber meine eigentliche Entdeckung ist The Bear, die Serie auf Disney Plus, wo die Hauptrolle, weiß ich gar nicht genau, wer spielt. Es geht letztendlich um einen Sternekoch, der den Imbiss seines Bruders erbt, weil sein Bruder Suizid begangen hat aufgrund einer Suchtgeschichte. Also es geht um Sucht, es geht um Kochen, es geht um Teamwork will daraus dann ein Sternerestaurant machen. Mhm. Aber es geht auch ganz viel um Chicago und die Gentrifizierungsprozesse, die dort um dieses Restaurant herum stattfinden. Ganz tolle Charaktere, ganz tolle Schauspieler, sehr gute Geschichte, richtig gute Bilder, gerade wenn gekocht wird. Und das ist der Bezug hier auch zu Mythology. Also ein sehr guter Soundtrack und ganz besonders A New Noise, ein Song, den Aladinus mitgebracht hatte, von Refurbed, glaube ich, heißt die Band, der immer wieder gespielt wird, also der immer wieder vorkommt, das Intro von diesem Song, aber auch generell einfach ein sehr, sehr guter Soundtrack, tatsächlich Serie des Jahres. Und das dritte Buch des Jahres.
Das dritte Buch des Jahres. Bei der Serie fällt mir noch ein, Doppelhaushälfte habe ich mal angefangen zu gucken. Dann kam meine Freundin rein, setzte sich daneben, sagte nach 2 Minuten, so einen Scheiß gucke ich mir nicht an. Dann ist wieder gegangen, hatte ich auch keinen Bock mehr weiter zu gucken.
Okay, und wenn ich das...
aber bis dahin ganz gut.
Wenn ich das ständig machen würde, dann würde ich aber auch kaum was gucken. Also so gesehen. Ich hatte letztens mit meiner Tochter eine Diskussion darum, ob man eher Sachen gucken sollte, die so realistisch sind, oder ob man eben auch Fantasy gucken darf.
Mhm. Ja, interessant. Ja, es ist typabhängig.
Und, können jetzt unsere Hörer überlegen, wer von uns beiden für Fantasy gewotet hat.
Mhm. Buch des Jahres, hast du gesagt, ne? Das fiel mir am schwersten, da was zu finden, was wirklich in diesem Jahr erschienen ist. Und ich bin auf Rocco Schamoni, Pudels Kern, gekommen. Das habe ich, glaube ich, als einziges Buch in diesem Jahr gelesen, was in diesem Jahr erschienen ist. Und für sehr unterhaltsam und gut befunden.
Okay, ich habe ein Buch, also das Buch von dem, was dieses Jahr erschienen ist, was ich aber noch am Lesen bin, ist Paula Fürstenberg mit Weltalltage, wo ich schon ihr erstes Buch sehr gut fand, wo es um eine Vater-Tochter-Geschichte in Ost-Berlin ging. Und jetzt das zweite Buch von ihr handelt von einer Freundschaft, einer Kindheitsfreundschaft und chronischer Krankheit, die diese Freundschaft prägt, chronische Krankheiten. Und eben auch die Frage, wie man eigentlich über zum Beispiel Depressionen schreiben kann. Also ein total tolles Buch, ich bin noch nicht durch. Das ist das Buch, was dieses Jahr erschienen ist. Aber das Buch, was mich dieses Jahr am meisten bewegt hat, ist, glaube ich, ein Buch, was vor 2, 3 Jahren erschienen ist. Und es ist das Versöhnungstheater von Max Czollig, was ich endlich mal jetzt gelesen habe. Und da ich ja viel zu Erinnerung auch forsche, tatsächlich mir doch nochmal, ich wusste schon vieles von seinen Thesen und Ansätzen und seinen theoretischen Überlegungen, war mir natürlich ganz, ganz viel schon bekannt, aber das Buch selber ist einfach auch ein sehr, sehr gutes Buch und es lohnt sich sehr, es zu lesen. Und ich habe es einfach dieses Jahr gelesen und deswegen mache ich das einfach zu meinem Buch des Jahres. Okay, also das war jetzt der obligatorische Jahresrückblick, der jetzt erstmal nichts mit Musik zu tun hatte. Oder nur zum Teil, aber dann können wir doch jetzt mal übergehen. Wir haben einfach gesagt, wir machen 2 Songs, wir könnten natürlich 100 machen. 100 Songs des Jahres 2024. Aber die 2 Songs, die uns am meisten jeweils die uns eingefallen sind, über die wir reden wollen, und du hast den ersten mitgebracht.
Genau.
Wir hören einfach rein, oder?
Lass uns denn einfach hören. Mal gucken, wie lange wir durchhalten, ohne in Konflikt mit der GEMA zu kommen.
Ja. 8-minütiger.
Hat die das grad wirklich gemacht? Hat die das grad wirklich gemacht? Sie schiebt galant ihr Haar zur Seite, lächelt weich und stolz und weiter, als hätte die nicht grad daran gedacht, was das Alter mit ihr alles an. mal wie auf so einer Welt zu fallen, die keine echten Häuser trägt, viel zu vielen Bildern um sich schlägt.
Ja, Beluga von nicht Seattle, einem grandiosen Opener eines noch viel grandioseren Albums, das mich durchs ganze Jahr begleitet hat. Oder es erschien ja erst im Laufe des Jahres, also so lange dann auch wieder nicht. Aber ich komme davon gar nicht mehr los. Ich muss das immer wieder hören und das kriegt mich immer wieder auf neue Weise. Und der Song Beluga, ich habe den am Anfang gar nicht so ernst genommen. Da dachte ich, also ich fand den nett. Ich fand das vor allem musikalisch unfassbar beeindruckend. Aber habe das gehalten für so eine Geschichte zwischen so einem Hipster-Typen, der überheblich, arrogant die auch anwesende Frau im Raum irgendwie ein Stück weit ignoriert. Ihr selber und ihrer Wahrnehmung. So, das ist als Geschichte schon interessant genug. Die wird auch sehr, sehr schön erzählt. So Zeilen wie, und er liest so stolz Bücher von Frauen und wird nur neue Märchen mitbauen von Gesundheit, Schönheit und Gesang. Er guckt, als wäre Gesang hier alles, was ich kann. Und dann schwenkt sie auf sich über oder das aufs lyrische Ich über. Ich sammle meinen Körper ein. Er scheint nicht angebracht zu sein. Ich tröste meine Einzelteile, pack die ein und fahre eine Weile. Und dann kommt aber immer dieser Refrain, den ich erst beim 10. Mal hören entdeckt habe. Also eigentlich Monate später und gemerkt habe, dass in diesem Song noch ein anderer Song ist, nämlich einer der grandiosesten Berlin-Songs, die ich seit langem gehört habe, über diese Zuhause-Stadt. Nachts, also sie fährt eine Weile nachts durch meine Zuhause-Stadt, die mich mal geboren hat. Nachts durch meine Zuhause-Stadt, die viel zu teure Dächer hat. Nachts durch meine Zuhause-Stadt, die noch immer kein Zuhause hat, in der sich mancher finden will, die sich immer noch nicht an mich binden will. Nach 35 Jahren hoffen, hält die sich immer noch alles offen. Und das ist so schön beschrieben, was dieses Berlin mit einem macht, wenn man da so lebt, nach diesem, also irgendwie, man will sich mit Berlin identifizieren, man will dazugehören, man will Berliner sein, man will da irgendwie Teil von wenigstens einem Stadtteil oder irgendwas sein. Und man kann das immer nur versuchen. Und Berlin ist immer schon drei Ecken weiter als man selbst. Mhm. Und ich kann für mich auch sagen, 39 Jahren hoffen, hält die sich immer noch alles.
Es ist auch ein bisschen melancholisch, ne? Also so ja. Dieses früher, das frühere Berlin war ein bisschen schöner. Mhm. Steckt da irgendwie auch drin, oder? Also ich hatte es zumindest so gehabt. Weil dieser Typ, von dem sie da singt, ist ja auch, also ich lese den als jemand, der dazugekommen ist. Mit seinen Mittelinsen und seinem Quinoa. Und jetzt irgendwie eben auch Berlin ausmacht und auch Berlin ist und sie so gar nicht richtig für voll nimmt.
Ja.
Ja, aber es ist ihre Zuhause-Stadt. So.
Ja. Das stimmt, aber gleichzeitig verhält sich die Stadt auch ihr gegenüber ja nicht loyal und hält sich immer noch alles offen.
Ja, weil sie diese Typen zulässt.
Weil sie diesen Typen zulässt. Ja, und sie aber. Also sie bewegt sich ja auch in der Stadt. Ich weiß nicht, also ich würde das nicht lesen als so eine pessimistische Rede von wegen, naja, früher war alles besser. Früher waren wir noch unter uns oder so. Diese Geschichte hat ja in Berlin nie funktioniert. Die kannst du ja nicht erzählen. Berlin hat sich ja immer verändert. Das ist so ein Dazwischen, also da kommen ja ständig neue Leute rein, die sich Berlin auch irgendwie aneignen, die diesen Raum besetzen, die ihn nutzen, die dort irgendwie irgendwelche Handlungen vollführen. Und man kann das ignorieren, es passiert ganz viel gleichzeitig, es verschwindet auch ganz viel in dieser Gleichzeitigkeit, aber man kann es sich eben immer nur partiell aneignen für einen Moment, in dem man auch da mitspielt. Und dann geht man wieder von der Bühne und dann spielen wieder andere.
Das, Das finde ich in dem Song übrigens die viel eindrücklichere Szene, nämlich das Mitspielen. Weil ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe ja nicht Seattle, also das weißt du, ich habe ja nicht Seattle dieses Jahr überhaupt erst entdeckt. Wir haben sie als Solokünstlerin beide beim Überland Festival gesehen und du kannst sie schon vorher. Und ich habe sie da zum allerersten Mal gehört. Fleißig hatte ich schon einmal vorher gehört, aber habe ich das erstmal wahrgenommen. Und seitdem habe ich mich sehr viel mit nicht Seattle beschäftigt. Und ja auch festgestellt, dass es eine Band ist und war dann auch jetzt auf dem Konzert der Band im SO 36. Übrigens mein erstes Konzert im SO 36.
Im Ernst?
Ja, ich war einmal irgendwie auf irgendeiner Disco dort, aber es war jetzt das erste Konzert. Und die Geschichte des Liedes ist ja eine wahre Geschichte. Also die Sängerin hat das wirklich erlebt und hat diesen Typen beschrieben und der Typ ist irgendwann auch mal später zum Konzert gekommen und hat gesagt, hey, hast du eigentlich ziemlich gut eingefangen da, unser etwas, wir das treffen. Und eigentlich finde ich, der Clou des Liedes, also ist alles, was du beschrieben hast, aber der Clou ist ja die dritte Strophe, hat sie das jetzt wirklich gemacht? Und dann hat sie da jetzt wirklich über diesen Witz von diesem Typen gelacht und hat sie sich gerade ihr Haar zurückgestrichen und dabei gelächelt, weil sie sich selber Gedanken über ihren eigenen Marktwert macht. Und ich finde, dass da eigentlich der Clou ist. Also dieses Dinge mitzumachen in dieser Zweierkonstellation, mitzumachen, weil man ja natürlich auch weiß, wie so der Markt ist, aber auch in Berlin Dinge mitzumachen, weil man, also ne, wenn man das jetzt so wie du das machst, und ich würde das auch so sehen, das als ein Stadtlied auch versteht, in Berlin Dinge mitzumachen und irgendwie dabei zu sein, obwohl man es eigentlich nicht dazu, also eigentlich will man das nicht, aber will dann auch irgendwie dazugehören. Also das macht der Berlin sehr stark aus, dieses Anpassung durch individuell sein wollen.
Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Und es gibt noch so ein Zwischenteil, so eine Bridge, die dir einem da auch noch einige Spuren liefert für das, was du da gerade erzählst. Nämlich dieses, all die Versuche machen uns wund. Das ist der allerbeste Grund, ein bisschen unverschämt zu leiden, ein bisschen doll zu übertreiben, sich ein bisschen blöde zu verknallen, immer wieder aus so einer Welt zu fallen, die keine echten Häuser trägt, viel zu viel mit Bildern um sich schlägt. Und diese Welt, das dann wieder dieses Berlin, das keine echten Häuser trägt, viel zu viel mit Bildern um sich schlägt, dass das eben immer die Pose in den Vordergrund setzt, dieses Individuelle, dieses Anderssein, aber damit dann auch wieder uniform, so anders zu sein, wie die anderen halt anders sind. Das ist anstrengend, da mitmachen zu wollen, da irgendwie zu versuchen, Schritt halten zu wollen. Und dann ist es aber auch der allerbeste Grund, ein bisschen unverschämt zu leiden, ein bisschen doll zu übertreiben und das alles, dieses Leiden an dieser Stadt auch wieder zu einem, zu was zu machen, was einen auf gewisser Weise irgendwie besondert. Und dann kommt diese Heimat Berlin, am Ende von dieser Bridge nochmal mit all die Schrammen machen uns rund, das ist mein allerschönster Fund. So Gesichter von Freunden, die ganz ruhig erzählen, was sie gerade wirklich fühlen. Und das ist auch für mich als Berliner mein allerschönster Fund, wenn ich nach Berlin komme und dort alte Freunde treffe und da mit denen zusammensitze und wir uns irgendwie finden in unserer Gemeinsamkeit, die dann nicht mehr dieses hektische, wilde Berlin ist, in dem wir uns da befinden, sondern die, wo wir zu uns kommen und zu unserer gemeinsamen Geschichte. Und dann ist man in so einem Kokon Berlin, der einen heimlich umhüllt, da draußen diese große Stadt und hier sitzen wir.
Ganz toller Song, bei mir auf Platz 14 meiner meistgespielten Songs in meiner Spotify-Rap-Liste. Und wir haben gerade schon beide festgestellt, ein Song, der fast 9 Minuten geht und den ich erst seit 1. September kenne und trotzdem dann in der Jahresabschlussliste auf Platz 14 spricht für die Qualität des Songs auch. Zumindest.
Und für deine Geduld.
Was ich sehr spannend finde, ist, dass du sagst, also ich habe ihn ganz oft bei Autofahrten gehört und da hat man ja dann auch ein bisschen Zeit. Was ich spannend finde, ist, dass du sagst, dass er dich auch musikalisch so mitnimmt, weil ich finde das bei Nicht Seattle wirklich spannend, das Musikalische auch an dieser Band, weil es ist ja eigentlich sehr einfach, erstmal. Also gerade, wir haben es jetzt, ich habe es jetzt zum ersten Mal dann Solo gehört und es ist ja irgendwie dümm, so, es sind ein paar Akkorde, heißt das Akkorde?
Ja. Wenn es mehrere Töne gleichzeitig sind, sind es Akkorde.
Ja, okay. aber es ist ja eigentlich nicht, es ist jetzt nicht besonders, also es ist ja irgendwie eine minimalistische Genialität da drin. Es ist ja nicht der große, das große, pompöse, auch das nicht das besonders virtuose Gitarrenspiel, oder nicht das große, pompöse Musikmonster, was da uns da präsentiert wird, sondern ist, und das war halt auf dem Überland-Festival, und das hattest du gesagt, und ich klaue dir das jetzt einfach, es war ein Riesengelände, mit, was erst nicht ausgefüllt war, also die Leute waren doch sehr vereinzelt da, war nicht übervoll, das Überland-Festival, aber große Bühne, gute Soundanlage, und sie stand halt mit dieser Gitarre da ganz alleine, und aber ich finde vor allen Dingen mit ihrer Stimme und diesen Texten, und dann hast du gesagt, guck mal, jetzt ist da diese Stimme und dieser Text und diese Gitarre, und die füllt diesen riesigen Raum aus. Und wie ich finde, eigentlich mit einer relativ minimalistischen Art und Weise. Ich habe dann danach geschrieben auf Social Media, nicht Seattle ist vorbeigekommen und schenkt uns ihre Texte. So war mein Gefühl. Sie hat uns ihre Texte geschenkt.
Aber nicht nur die Texte, sie erzeugt ja, jetzt sind wir wieder bei sie, aber in dem Fall war sie ja allein, sie erzeugt ja eine ganz bestimmte Atmosphäre auch, und die transportiert sie halt mit dieser Gitarre und mit dieser Art, wie sie das darüber bringt. Und ich finde das virtuos, wie sie ihre Gitarre da mal streichelt, dann wieder so ein bisschen höher dreht und dann wieder so langsam im Nebel so verschwinden lässt. Das ist so gefühlvoll und kontrolliert, wie sie mit diesem Instrument umgeht. Ich bin da einfach nur fasziniert. Also das ist und dann dazu diese Stimme, die in dieses virtuose Gitarrenspiel, in dieses sehr gefühlvolle, wieder das wieder so ein Hauch Punk oder sogar Grunge irgendwie so reinbringt. Dieses oder leicht kratzige
Hamburger Schule halt.
Nein, also komm.
Naja, benannt nach einem Song von Tokotronic.
Ja, das stimmt, das lässt sich nicht.
Also was ich auch noch spannend finde, ist nochmal zu diesem Stadtthema zurück, weil ich hatte nach diesem Konzert dann drüber nachgedacht, was ist da passiert? Also warum habe ich dieses Konzert gehört und hatte so ein Gefühl, sie beschenkt uns? Also ein gutes Bild auch mit wie so gute Freunde, und habe dann halt recherchiert, wer ist sie überhaupt? Berlin-Lichtenberg, in Karlshorst aufgewachsen. Es gibt ja auch den einen Song, wo sie über die Treskow-Allee singt, wie sie mit ihrem Tonbeutel die Treskow-Allee entlangläuft.
Wer da nicht weint, hat kein Herz.
Genau, und ich dachte nämlich dann, also Ost-Berlin, und das hast du ja auch erzählt, ne, die Freunde, die du triffst, die ja jetzt bei dir so vor allem in Kreuzberg, Friedrichshain sind. Aber ich dachte auch, genau deswegen. Weil wir teilen eine Geschichte. Also, sozusagen die Songwriterin der Band teilt einfach eine Geschichte mit der Stadt, die ich auch teile. Und das finde ich einfach interessant. Vielleicht ein guter Punkt, um überzugehen zum nächsten Song, damit wir nicht zu weit ausufern. Weil der ist nämlich komplett konträr. Ich schicke dir mal den Link, weil du kennst ihn, glaube ich, noch nicht. Hör ihn dir mal an.
Ich bin gespannt.
Mon amour, dis-moi quoi tu penses, si tout ça a sens. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous? Premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je joue la scène, et c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. je peux. Un océan dans le feu. L'impossible si tu le veux.
Also, Slimani.
Mon amour.
Mon amour.
Triefende Liebe, Sehnsucht.
Genau. Ein Song, der so ein bisschen
mein, alles, was geht.
Ein ja. Song, der so ein bisschen dem gerecht wird, was du mir letztes Mal vorgeworfen hast, nämlich, dass ich es vor allen Dingen so auf diesen trashigen Pop stehe. Und ja, ich gebe es zu, und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Geständnis, und es ist vielleicht auch das, was du gesagt hast, Spotify Rap, das ist dann eben doch ein Guilty Pleasure. Und mein Guilty Pleasure ist in dem Fall tatsächlich Powerballaden. Mach ich mir immer wieder gerne an. Und ich würde auch sagen, ne, also Slimani, Mon Amour, ein französischer Künstler, wir brauchen jetzt nicht mehr groß über den Text reden. Es geht um Herzschmerz, um Liebe. Da steckt nicht mehr viel drin. Ich finde eine herausragende Stimme und ich habe ihn 50 Mal gehört dieses Jahr, und er ist auf Platz 1 auf meiner Spotify-Rapped-Liste. Aber er steht für mich auch noch symbolisch für was anderes. Und zwar passiert bei mir eigentlich jedes Jahr das Gleiche, im Mai ungefähr, dass ich anfange, die Playlist des Eurovision Song Contest zu spielen, als Vorbereitung auf die Show. Und dann gucke ich das auch immer, meistens mit meiner Tochter, oft auch mit meinem Bruder. Mhm. Und dann gibt es immer noch eine WhatsApp-Gruppe mit meiner Mama, geht es dann auch ab. Und wir gucken das. Und meistens gibt's dann immer so ein, zwei Songs, die ich so total toll finde und danach immer die ganze Zeit höre. Und das war eben dieses Jahr Slimani. Ich habe dann auch mir die Alben angehört und die Playlist, also diese, das ist Slimani, den ganz viel gehört. Und der steht für mich dann eben stellvertretend für das, was der Eurovision Song Contest ist. Und für mich sind es ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die absurde Situation, dass man glaubt, man könnte Musik in einen Wettbewerb stellen und könnte dann irgendwie den besten Song rausfinden.
Ja, das ist natürlich Quatsch.
Was eigentlich großer Quatsch ist und trotzdem, ja, viel Musik so funktioniert.
Das kann ich aber nachvollziehen. Also im Sinne von Guilty Pleasure.
Hast du mal an Jugendwettbewerben teilgenommen?
Ich war mal kurz davor, wir sind dann mit unserer Band dann doch nicht so weit gewesen, dass wir beim, was war denn das? Das war irgendwie so ein Band-Contest, da waren wir kurz davor, da mitzumachen. Und das wäre wahrscheinlich unser Durchbruch gewesen, aber so haben wir dann auf kleinen Bühnen weitergespielt. Aber ich meine gar nicht Wettbewerbe, sondern diese große Show und die große Bühne und dieses Emotionen so übertrieben viel Raum zu geben und dann nochmal so besonders stark zu inszenieren. Also manchmal bleibe ich sogar bei Schlagersendungen im Fernsehen hängen, einfach weil ich diesen Bombast so gut finde. Also diese 1 Million Lichter und dann noch ein Ballett und dann kommt von der anderen Seite nochmal irgendeine Blaskapelle und was weiß ich. Und je doller und absurder das wird, desto besser finde ich das. Und ich glaube, dass das könnte mich beim Eurovision Song Contest auch abholen. Ja.
Genau, also holt mich total ab. Also dafür steht er natürlich, für Pop und Kitsch. Aber er steht ja schon auch immer dafür, dass da irgendwie Politik verhandelt wird. Und Gesellschaft verhandelt wird. Also jetzt Slimani, da ist es jetzt nicht so viel, aber der Song, der dieses Jahr gewonnen hat, von Nemo, einer non-binären Person, die in dem Song Code darüber singt, wie sie den Code gebrochen hat. I broke the code. gewonnen. Auch der ESC, der sowieso sehr stark dafür steht, eine queere Veranstaltung zu sein. Also ne, Conchita Wurst ist, glaube ich, exemplarisch dafür, der Sieg. Aber auch viele andere KünstlerInnen, die dafür stehen, dass es, ne, dass da auch eine Vielfalt dargestellt wird.
Worüber auch heftig debattiert wird.
Genau, eine europäische Vielfalt, aber auch eine gesellschaftliche Vielfalt. Aber eben auch dieses Jahr nochmal stark politisiert dadurch, dass es die israelische Künstlerin gab, also die Künstlerin, die für Israel angetreten ist, die eigentlich in Russland aufgewachsen ist, die einen Song gemacht hat, den man verstehen kann als einen Song, der um Trauer handelt, aber den man eben auch ganz explizit verstehen kann als einen Song, der über Trauer nach dem 7. Oktober 2023 handelt. Und wiederum daraufhin dann auch Proteste ausgelöst hat, vor der Konzerthalle oder der Showhalle in Malmö. Und dafür steht sozusagen dieser Song, dass ich den so oft gehört habe, dass dieser ESC so das Sinnbild dafür ist, dass Musik immer Pop, banal, naiv, Kitsch ist, aber auch immer gesellschaftliche Verhandlung.
Ja.
Also auch wenn es noch so banal ist, ist es eine Verhandlung der Gesellschaft, was gerade relevant ist.
Also so wie die Frage, so wenn jemand den Wahlsieg Donald Trumps hätte verhindern können, dann Taylor Swift.
Genau. Ja. Also tatsächlich habe ich das auch mal auf Social Media irgendwann Anfang des Jahres geschrieben. Also wenn jetzt noch Taylor Swift sich für Trump ausspricht, dann wird's. Ja. Und dann wurde danach diskutiert, das liegt vielleicht daran, weil sich Taylor Swift und Bruce Springsteen für ihn ausgesprochen haben. Vielleicht haben sie dadurch noch, also gegen ihn ausgesprochen haben.
Ja,
vielleicht
gegen ihn, wollte gerade sagen.
Vielleicht hat er dadurch noch ein paar Stimmen verloren, weil die Leute sagen, ja, Musik soll nicht politisch sein. Aber nee, Musik ist immer politisch. Ja. Also auch Helene Fischer ist politisch und auch Roland Kaiser ist politisch, wobei der ja nun tatsächlich
der ist wirklich politisch ist. Ja, bei Helene Fischer würde ich da nochmal ein Fragezeichen.
Helene Fischer ist auch politisch. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte im Podcast. Ich mache es jetzt einfach nochmal. Redundanzen sind manchmal auch nicht schlecht. Ich war ja auch auf Ketka dieses Jahr.
Das hast du noch nie erzählt. Konzert. Das ist mir ganz neu. Du warst schon mal auf dem Ketka-Konzert.
Aber habe ich das erzählt, dass der Sänger, ich habe das letzte Mal erzählt, nein, Markus Wiebusch, ist der Sänger von der anderen Band.
Von der anderen Band. Tomte. Ja, genau.
Naja, wie auch immer. Marc Wiebusch wurde mich immer gefragt, was kann Musik wie kann Musik Politik verändern?
Ja, doch, das hast du erzählt.
Und dann hatte er gesagt, nee, die Musik kann überhaupt nicht Politik verändern, aber Musik kann halt Menschen zusammenbringen. Und das ist das, wofür der Eurovision Song Contest steht. Da gehen Leute hin und haben einfach 2,5 Stunden eine gute Zeit. Und einigen sich irgendwie darauf, dass sie zwar irgendwie jeder da irgendeinen Song favorisiert, aber sie einigen sich darauf, dass sie die Musik feiern und die, also sehr pathetisch, ja, weil sie feiern die Vielfalt tatsächlich.
Gegenthese, Musik kann genauso auch die Bubbles verstärken, die wir schon haben. Also entweder ich gehe zum ESC und finde das gut oder ich gehe halt zu Rammstein. Und ich glaube, die Leute, die zum einen gehen, gehen nicht zum anderen.
Ja, Punkt. Nee, nicht Punkt. Fragezeichen. Weil ich nämlich sagen würde, der Eurovision Song Contest steht halt für das Verbindende. Und das Rammstein-Konzert oder das Helene Fischer-Konzert oder das Roland Kaiser in Dresden-Konzert steht halt vielleicht dann eher für das Trennende. Aber ich würde eben sagen, Eurovision Song Contest steht dann doch eher für das Verbindende. Weil es tatsächlich sehr viele Musikstile zusammenbringt, sehr viele verschiedene Menschen zusammenbringt, in dem Fall ja Europa irgendwie zusammenbringt, würde ich sagen, das ist dann schon eher.
Okay, also das ist, du siehst dann
eine gewisse Heterogenität. Aber das ist die Popmusik. Ja. Das, was Popmusik halt leisten kann, im Vergleich zu Genre-Musik.
Da würde ja dann ein Wettbewerb doch tatsächlich Sinn machen. Also nicht im Sinne von, jetzt rauszufinden, wer ist der Beste, aber dieses Gegeneinander antreten würde dann bedeuten, dass KünstlerInnen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen und vor einem Publikum steht, das in dieser Zusammensetzung nur zusammenkommt, weil diese unterschiedlichen KünstlerInnen halt.
Also beim Eurovision Song Contest würde ich sagen, ist das so.
Ja.
Und das ist natürlich tatsächlich bei einem Konzert einer Einzelband anders. Und jetzt könnten wir ja noch lange über Festivals diskutieren, inwieweit die dann wiederum dann eher das machen, was der Eurovision Song Contest macht, Aber wir haben jetzt auch nicht Stunden heute Zeit.
Und das ist wohl richtig.
Schlage vor, dass wir zu deinem zweiten Song kommen. Den muss ich mir jetzt auch anhören, weil Beluga, den ersten, den kannte ich ja schon.
Ja,
den zweiten, mir den Link den schicken.
Kennst du aber auch. Obwohl, ich weiß nicht so genau. Ich sag dir jetzt, welcher es ist und dann sagst du mir, ob wir den nicht schon gespielt haben und dann gebe ich dir eventuell noch einen anderen. Nämlich, ich hatte Mine mit Ich weiß es nicht.
Ja, den haben wir ja letzte Woche
mal gespielt. Ja. Ja, mir ist auch so. Dann gebe ich dir jetzt einen anderen Link und freue mich sehr, dass ich den jetzt teilen kann, weil ich den so witzig finde.
Am Hermannplatz über dem Karstadt ist ein Fitnessstudio. Und jeder, der woanders hingeht, ist für mich ein Hurensohn. Dort gibt es schwere Bleigewichte an kleinen Geräten dran, die man, wenn man an Stangen zieht und drückt, ein wenig heben kann. Zuerst läuft man ein paar Minuten auf einem Cardio. Dabei läuft immer Techno oder Popmusik im Radio. Die Leute schwitzen und sie keuchen, ächzen und sie stöhnen. Ich find das etwas ekelhaft, ich muss mich dran gewöhnen. Immer mehr gefällt es am Hermannplatz. Neulich war ich einmal da. American Fitness am Hermannplatz. Einen Eiweißshake mit vielen Proteinen drin, Ampullen mit Magnesium und teuren Vitaminen drin. Wer keinen Bock auf Trinken hat, kriegt sowas auch als Riegel. Die Männer laufen langsam rum und schauen in den Spiegel. Später in der Dusche, wenn es gerade keiner sieht, schiele ich verstohlen einen Muskelmann aufs Glied. Fast jeder, der trainieren geht, hat eine Intimität. Der Mann von heute achtet halt nicht nur auf die Figur. Immer mehr gefällt es am Hermannplatz. Neulich war ich einmal da. American Fitness am Hermannplatz.
Ach ja, die Antilopen-Gang.
Ja, schön, oder?
Ach, nee, ja. Also, willst du die ehrliche Antwort darauf
haben? Ja, sag.
Soll ich jetzt einfach höflich sein? Ich finde, das hätten sie sich sparen können, dieses Punk-Album. Hat mich gar nicht abgeholt. Das ist, glaube ich, auch dieses Jahr, ne?
Mhm. Ja.
Hat mich gar nicht abgeholt. Und auch der Song jetzt, also zum Beispiel die These mit der Mann von heute achtet nicht nur auf seine Figur, die hatte Moritz von Uslar in Deutschboden schon vor 20 Jahren. In seiner Sozialstudie über Deutschboden, also über Zedenick in Brandenburg, hat er das schon thematisiert und jetzt sagt
er. Ja, aber ist das ein Argument?
Ja. Er sagt, das ist was Neues, der Mann von heute. Also die Männer von damals sind heute schon Opas.
Ja, na, ich dachte da gleich was zu. Ja, lass mal raus. Was findest du da an dem Punk-Album schlecht?
Also, ich finde, dass Danger Dan keine Punk-Stimme hat. Ich fand das jetzt auch musikalisch jetzt nicht. Und das ist tatsächlich, habe ich ja gerade noch beim Eurovision Song Contest die Vielfalt von Musik gefeiert.
Mhm.
Und hier denke ich so, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ihr seid eine gute Hip-Hop-Band. Sozusagen, ne, intelligenter Deutschrap, so. Das könnt ihr. Und ihr könnt, also ich finde nicht, also ich finde, weiß nicht, ja, was du jetzt sagst, ich finde nicht, dass es irgendwie knallt, nach vorne geht. Ich hab das gehört. Und wir reden ja noch über unser Album des Jahres und bei mir ist es ganz klar, was mein Album des Jahres ist. Und Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Macht das, was ihr wirklich gut könnt.
Ich glaube, du vertrittst da die Mehrheitsmeinung der Leute in meiner Umgebung auch. Ich höre das meistens.
Schöne Grüße an all die Musikkenner in deiner Umgebung.
Ja, genau. Und ich bin mittlerweile geübt da drin, das dann zu verteidigen und brüsk zurückzuweisen. Und
hast du jetzt Bulletpunkt 1, 2 und 3.
Ja, genau. Also Schuster bleibt bei deinen Leisten. Weiß nicht, ob das nicht sogar die Leisten sind. Ob die nicht eigentlich vom Punk herkommen und irgendwann mal schwierig in Hip-Hop abgebogen sind und jetzt irgendwie gucken, wie sie da wieder rauskommen. Und sich ja auf dem Album, wenn man sich den Hip-Hop-Teil des Albums anhört, hört man doch, dass sie sich selber, also dass die Geschichte auserzählt ist. Sie schaffen es noch, originell zu sein und gut zu sein, indem sie sich über sich selber beugen und sich über sich selber wundern, was sie da eigentlich machen. Und dann gibt es das beste Lied auf dem Album, ist meines Erachtens nach das letzte, also auf dem ersten Album, bevor das Punk-Album beginnt, nämlich Wenn das hier vorbei ist, was wunderbar ironischer Abgesang auf die eigene Band ist. Wenn das hier vorbei ist, dann werde ich irgendwie Tretbootverleiher im Treptower Park und mache Tretboote klar. Und wenn du irgendwie was über den Stand der Gesellschaft wissen willst, was jetzt hier gerade links und Vogue und der letzte Shit ist, dann geht's zu irgendwem anders, aber komm nicht zu mir, weil bei mir kriegst du ein Tretboot. Da finde ich schon mal sehr, sehr witzig, und sich Gedanken zu machen, was kommt eigentlich danach? Und das ist für mich fast das Intro zu dem Punk-Album. Da kommt eben nicht das, was danach kommt, dann kommt erstmal das, was davor kommt. Also als würde man so einen Film gegen die zeitliche Chronologie erzählen. Dann kommt danach eigentlich die Vorgeschichte, nämlich Punkrock, in dem die Antilopen, glaube ich, sozialisiert wurden und den sie einfach platt runterbügeln. Und da erstmal gar nichts versuchen zu sein, sondern sich einfach wohlfühlen in diesem Schrammelpunk, den sie da machen und den völlig ambitionslos jetzt nicht versuchen, originell zu sein oder irgendwas, sondern einfach tun, also musikalisch zum einen. Und textlich finde ich es dann doch wieder originell, weil diese scheinbar gelangweilten Standardtexte ganz viel beinhalten, die gut sind. Also in diesem Lied, das ist ein Lied über Körper, hat man selten, dass sich musikalisch, gerade im Punkrock, also auf eine sehr reflektierte Weise über Körper nachgedacht wird und mit der eigenen Körperlichkeit auch gespielt wird, indem man sich an einen Ort begibt, an dem man eigentlich nicht ist. Also ich glaube nicht, dass Danger Dan regelmäßig in ein Fitnessstudio geht und dass er da eher eine Erfahrung macht, des Fremdseins, dann auch in so ein abgefucktes Fitnessstudio wie in das American Fitness am Hermannplatz, wo man erstmal eben erstmal guckt, was ist hier los. Das so Habitusdifferenzen thematisierend. Dann finde ich es auch nicht gerade punktypisch, diese Proll-Szene, das dort spielen zu lassen. Also das ist kein typisches Punkrock-Thema, irgendwie woanders zu sein und das vom Punk her zu erzählen und wie es mir dann geht. Diese Situation in der Dusche, später in der Dusche, wenn es gerade keiner sieht, schielig verstohlen ein Muskelmann aufs Glied. Und dann kommt das, was du gesagt hast mit der Intimfrisur. Da stecken interessante Anleihen drin. Ich finde es außerdem sprachlich interessant, so ein Wort wie Cardio popmusikalisch zu verwerten. Und das reimt sich einfach verdammt gut auf Radio. Mir macht es einfach Spaß. Mich hat es irgendwie abgeholt.
Schön. Sei es dir gegönnt. Ja. Wobei ich auch, während du gesprochen hast, gemerkt habe, dass natürlich mein Argument mit Schuster bleibt bei deinen Leisten total Quatsch ist, weil ich natürlich das Danger Dan Album am Klavier wiederum einfach großartig finde. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, ne, also für mich, ich glaube, ich schreibe dieser Band einfach zu, dass sie doch eher über die Texte kommen. Oder diesen Künstlern und weniger über das Musikalische. So.
Ja. Aber
ich finde deine Analyse des Songs tatsächlich sehr gut und habe, während du gesprochen hast, mich auch gefragt, Körper, das könnte nochmal vielleicht eine Staffel sein.
Körper?
Körper auch als Thema, weil ich wirklich überlegt habe, wie oft das so in Songs vorkommt. Die allererste Band, die mir einfällt, wenn ich an Körper denke, ist.
Na?
Rammstein. Das ist der. Und dann vielleicht. Musikstil ist dann vielleicht Techno. Ja, ja. Körper spielt da schon irgendwie auch in Musik eine große Rolle. Aber dein Argument war ja, dass es in Texten nicht so stark vorkommt. Mhm. Und da hast du recht. Und ich glaube nämlich aber, ne, als jemand, der jetzt gerade auf einem Workshop war in Bielefeld und wir haben viel über Rassismus gesprochen, weil es gibt natürlich zum Beispiel in der Rassismusforschung und ja auch in der Sexismusforschung spielt der Körper eine ganz große Rolle. Weil ja sozusagen Körper hergenommen werden, um Gesellschaft erklären zu wollen. Also im Sinne von Sexismus und Rassismus werden gesellschaftliche Sachen über Körper erklärt. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich ein interessantes Thema ist, ob nicht in doch ganz schön vielen Songs Körper verhandelt wird, ohne dass wir es auf den ersten Blick merken. Ja. Also wenn ich jetzt an meine Lieblingsszene aus Beluga von Nicht-Seattle denke, dann ist es eben der Moment, wo sie ihr Haar nach hinten streift und über den dummen Witz lacht. Und das ist eigentlich eine körperliche Reaktion.
Ja. Ja.
Und es ist auch total stark verbunden mit einem durch Sexismus und Geschlechterrollen kodierten Verhalten innerhalb der Gesellschaft. Nämlich die Frau, die dann im Zweifel lacht. Als Geschlechterrolle, nicht als, dass ich das jetzt sage, dass das immer so ist, sondern als Geschlechterrolle. Ja, das finde ich sehr spannend und denke so, okay, auch wenn es musikalisch mich nicht abholt, holt es mich zumindest ab, um über Soziologie weiter nachzudenken. Und dafür ist der Podcast ja da.
Ja, und ich finde, dieses Lied ist wirklich nur an der Oberfläche albern und gibt ganz viel her. Zum Beispiel für die Analyse von Körper und Körperlichkeit.
Genau. Und jetzt kriegst du noch meinen letzten Song. Kannst ihn ja anhören. What lies beyond? On the vast uncharted sea. Will I lose myself between that pain? No, right here. What's out there beyond? Leaving all I love behind. But the future of our people still.
Beside you, but perhaps you're meant for more. I can't see where your story leads, but we never stop choosing who we are.
Ja, Powerballaden sind heute das, worum es mir geht.
Ja, muss ich ja noch einmal hier gleich zurückschießen. Also so Disney-Musik finde ich ja unerträglich.
Ja.
Ganz, ganz schlimm.
Aber pass auf, ich habe mir da mal was gedacht. Also erstmal ist es tatsächlich auf Platz 2 meiner Spotify-Rap-Liste ist, ich weiß es nicht, von Mine. Und auf Platz 3 ist ein Song aus Vajana. Und zwar aus dem ersten Teil. Und der erste Teil ist 2016 erschienen, aber ich habe ihn letztes Jahr zu Weihnachten oder Neujahr mit meinem Sohn geguckt Und seitdem laufen die Songs von Vaiana rauf und runter. Mhm. Und das ist auch ganz lustig, weil die Freundin meiner Tochter meinte, ui, wenn ihr den Film guckt, dann habt ihr Ohrwürmer. Und genau ist es passiert. So. Und Vaiana Teil 1 erzählt ja die Geschichte eines Mädchens auf der Insel Motuhui. Und die Bevölkerung dieser Insel hat sich entschieden, dass man auf dieser Insel bleibt, weil alles, was da draußen ist, ist gefährlich. Mhm. Wir bleiben auf unserer Insel, wir bleiben unter uns, da sind wir sicher, das reicht für uns. Und Vaiana und ihre Oma, die man auch in dem Song jetzt hört, will aber mehr sehen. Sie fragt sich halt, wer bin ich eigentlich? Ich bin noch mehr als nur diese Insel. Ich will wissen, was da hinten ist. Hinter dieser Welle, es gibt da so eine Welle. Und das erzählt dieser Film. Erzählt eigentlich die Geschichte.
Ein modernes.
Ach ja, es ist, also tatsächlich, Vaiana beruht sehr stark auf der Mythologie wie heißen die? Polynesisch. Also die Geschichte von Vaiana geht zurück auf die Mythologie der polynesischen Inseln, die ja sehr weit versprenkelt sind und in der es nämlich genau sozusagen immer um diese Frage geht, wir sind auf unserer Insel, aber wie gehören wir eigentlich mit den anderen zusammen? Mhm. So, und der zweite Teil, Vaiana 2, kam dieses Jahr raus und der Song, den wir gerade gehört haben, ist der Hauptsong von Teil 2, What Lies Beyond. Und ich erzähle dir noch kurz die Geschichte, worum es in dem Film geht und will dir dann auch sagen, warum ich was mir das über Soziologie erzählt.
Mhm. Also so eine Vampirgeschichte, dass man durch den Spiegel geht und dann in die, das ist dann eigentlich, da geht man in die dunkle Welt und hier kommt man in die Welt jenseits des eigenen, ja.
Na, pass auf, also was halt, Teil 1, sie geht halt, macht Erfahrungen und kommt sozusagen gestärkt zurück und sie wissen halt, okay, es ist da draußen gar nicht gefährlich und deswegen, kann sie ruhig immer wieder gehen. Mhm. Und Teil 2.
Ist das so? Ja.
Das ist in dem Film so dargestellt. Mhm. Und Teil 2 erzählt die Geschichte noch ein bisschen weiter und sagt nämlich, da draußen müssen noch andere so sein, die so sind wie wir. Also, die zu uns gehören, die zu uns gehören, die anders sind als wir, aber die trotzdem zu uns gehören. Wir müssen nur in Kontakt mit denen kommen. Weil sie sind so weit weg, wir müssen richtig weit, damit wir sie finden.
Aha.
Und sie sagt halt, Leute, ich muss los, ich muss die anderen finden, weil, und das ist nämlich die Story des Films. Die Story des Films sagt, es gibt vier Hauptthesen in diesem Film. Und die stecken auch alle in diesem Song. Die erste These ist, Migration ist nötig. Wir müssen losgehen, um rausfinden, was da draußen ist, weil nämlich die Geschichte in dem Film sagt, wenn wir es nicht tun, dann wird irgendwann die Insel nicht mehr überlebensfähig sein. Also Migration ist notwendig. Die zweite These des Films ist, Globalisierung ist nützlich. Wenn wir die anderen finden und mit denen, wenn wir uns mit denen, wenn wir denen zusammenkommen und uns mit denen verbünden und mit denen in Frieden Geschäfte machen und uns austauschen, dann wird es auch uns nutzen. Mhm. Globalisierung ist nützlich. Die dritte These des Films ist, Identität ist dynamisch. Und das steckt hier explizit im Song, als die Oma sagt, wir finden unser ganzes Leben lang heraus, wer wir wirklich sind. Es ist nicht abgeschlossen, es geht immer weiter. Und die vierte These, Mist, ich hatte noch eine vierte gute These.
Die vierte ist wieder, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und wenn du einmal Hip-Hop gemacht hast, dann sollst du auch bis ans Ende deiner Tage Hip-Hop machen.
Oh, ich hab dich provoziert.
Nein, ich fand die ersten drei Thesen sehr schön erzählt.
Ne, also Identität ist nie starr. Und das vierte ist, wir müssen die Natur dabei bewahren. Also der Film handelt sehr stark von der Verbindung von Natur, Ozean und Menschen, wie Menschen mit der Natur in Einklang sein müssen, um überleben zu können. So, und das machen die, und ich verstehe total, was du sagst, mit Disney holt dich gar nicht ab. Das machen die in einem Kinderfilm, und eigentlich erzählen die in fast jedem Disney-Film diese Geschichte so ähnlich immer wieder. Es sind ja eigentlich immer Coming-of-Age-Geschichten.
Ja.
die eigentlich als immer Königin, genau das verhandeln. Ja. Also Disney, die sich auch irgendwann entschieden haben, dass sie eigentlich immer Vielfalt erzählen wollen, dass sie auch in ihren Filmen sehr stark darauf achten, kann man kritisieren, Diversity abzubilden, wofür sie vor 20 Jahren noch kritisiert wurden oder 30 Jahren, als sie Pocahontas gemacht haben, da haben sich Dinge gedreht. Und ich finde es nämlich eigentlich toll, dass sie sozusagen unseren Kindern genau das erzählen.
Ja.
Migration ist nötig, Globalisierung nützt, Identität ist nie starr und Natur muss bewahrt bleiben. Und das in so, na, auf diese Art und Weise erzählen, mit dieser tollen Musik. Und ich dachte, ich fand es immer schlimm, wenn bei Disney gesungen wird. Mittlerweile habe ich schon mal das Gefühl, aber ist doch eigentlich eine schöne, so wie so ein Hidden Track, ja, der uns da, eine Hidden Agenda eigentlich, die uns da ja erzählt wird als Gesellschaft.
Ja, da ist, glaube ich, der siebenjährige André noch in mir, der schon damals nicht aushalten konnte, wenn die jetzt anfangen, sich an den Händen zu fassen und zu singen, und das heute immer noch schrecklich findet. Und alles, was du gesagt hast, finde ich hochinteressant und finde das, eigentlich müsste man sich den Film angucken. Aber wenn ich dann diese ganze Zeit dieses gewaltige Orchester da entgegengeschaltet kriege, das ist schon harter Tobak.
Ich stehe halt auf Powerballaden.
Ja, das lässt sich nicht mehr von der Hand weisen. Ja, krass. Diese vier Thesen, stehen die in irgendeinem Begleitbuch oder hast du dir die jetzt dann selber notiert?
Die stehen auf Blue Sky und die habe ich mir ausgedacht. Wenn die jemand zitieren will, Daniel Kubiak 2024.
Sehr gut.
Blue Sky, Eintrag vom kann man dann ja gerne zitieren, Eintrag vom 1. Dezember 2024. Nee, aber und da steckt für mich alles auch in diesem Song tatsächlich. Wobei ich habe jetzt sozusagen diesen Song exemplarisch ausgewählt für den Soundtrack von Vaiana 1 und 2. Oder von Encanto auch sehr zu empfehlen, sich dann den Soundtrack auch hineinzuhören. Da wird nochmal die Geschichte ein bisschen anders erzählt. Da geht es auch so ein bisschen um die Bewältigung von Trauer und Traumata in Encanto. Da habe ich nämlich tatsächlich meine Bachelorarbeit gelesen, die ich auch mit 1-0 bewertet habe, wo sich Leute mit dem Film Encanto beschäftigt haben und darüber Geschlechterrollen und Bewältigung von Traumata eine Bachelorarbeit darüber geschrieben haben. Disney gibt da was her. Und vielleicht noch ein Satz dazu, weil ich mich bewusst heute für zwei Sachen entschieden habe, die nun mal halt auf meiner Spotify-Rap-Liste so weit oben stehen, aber die ja auch ein bisschen exemplarisch dafür sind, dass sowohl der Eurovision Song Contest als auch der Disney-Soundtrack, viele der Songs, die wir in der Musicology spielen, die uns unsere Gäste mitbringen, sind, wenn wir Glück haben, Theorien mittlerer Reichweite.
Ja.
Ja. Also es ist doch teilweise immer noch sehr spezifisch, sehr nischig, erreicht nicht wirklich viele Leute so. Und ich würde nämlich sagen, zumindest Disney
ist
die große Gesellschaftstheorie. Mhm. So. Und erreicht auch das große Publikum.
Ja.
Was ja auch eine interessante Diskussion für die Sozialwissenschaften ist, inwieweit das, was wir machen, eigentlich tatsächlich auch ein großes Publikum erreicht. Und wir das auch schaffen, das zu übersetzen.
Mit einer gewissen normativen Färbung, ne? Also sie erzählen ja nicht Gesellschaft, wie sie ist, sondern wie sie sein sollte. Ein gewisses pädagogische Intention steckt da ja schon dahinter. Das ist ja schon auf gewisse Weise manipulativ, auch wenn es eine schöne Erzählung ist, wie du das jetzt ja gerade beschrieben hast. Ne?
Ja, also ich bin ja sehr verhaftet der Theorie der postmigrantischen Gesellschaft, was ein bisschen damit zu tun hat, dass meine Tätigkeit sehr nah an Naika Forutan ist und die darüber ein Buch geschrieben hat. Und die Theorie der postmigrantischen Gesellschaft sagt letztendlich, dass wir mit diesem Konzept die Realität durchaus beschreiben können. Mhm. Und auch die postmigrantische Gesellschaft würde ähnlich argumentieren. Also vor allen Dingen, Identität ist nie starr. Migration ist nötig, beziehungsweise die Anerkennung davon, dass Migration stattfindet, ist nötig, um die Gesellschaft beschreiben zu können. Und ich glaube, dass das Normative tatsächlich eher ist, sagen oder beschreiben zu wollen, dass wir ja zum Beispiel eigentlich keine Einwanderungsgesellschaft seien. Und dass Migration eigentlich etwas Unnormales sei, was man irgendwie ordnen müsste und begrenzen müsste und einhegen müsste. Dass Migration das Unnormale ist. Und das Normative ist eigentlich eher zu versuchen, die Gesellschaft so zu erzählen, als sie empirisch zu erzählen. Und empirisch sind eigentlich alle Gesellschaften, Nordkorea vielleicht, also es gibt vielleicht so Ausnahmen, aber empirisch sind alle Gesellschaften Einwanderungsgesellschaften. Also menschliches Zusammenleben ist Migration, ist Austausch und ist die Suche nach Identität.
Das stimmt. Das ist das,
was die Gesellschaft tut.
Ist auch andauernder Kampf, andauernder Struggle, Kampf um Anerkennung, um Zugehörigkeit, Ausgrenzung, Abwertung, Hierarchisierung, all sowas. Und das wird jetzt in einem Disney-Film erzählt über eine Prüfung, die man über sich ergehen lassen muss. Man muss bestimmte Dinge durchstehen, um dann die anderen zu finden. Und dann nimmt man die mit in seine Welt und dann wird alles immer besser. Oder man findet dann Verbündete am anderen Ende der Welt.
Ja, also ne, der Disney-Film will es ein bisschen normativ.
Das Happy End.
Die Aushandlung wird in jedem Disney-Film eigentlich auch thematisiert. Also in Bayana wird die Aushandlung eigentlich immer über familiäre Beziehungen thematisiert. In Teil 1 ist es eine Vater-Tochter-Geschichte. Und in Teil 2 ist es eine Schwester-Schwester-Geschichte. Nämlich die Schwester, die sagt, du bleib doch hier. Ich weiß doch gar nicht, ob du zurückkommst. Und die große Schwester, die sagt, nee, ich muss das tun. Und ich muss das auch für dich tun. Also ich bin da so ein bisschen unsicher, inwieweit es sozusagen normativ ist, zum Beispiel zu sagen, Migration ist nützlich oder inwieweit nicht eigentlich Migration ist, mit Migration, nicht Migration ist nützlich, sondern Migration findet statt, Migration passiert, inwieweit das nicht einfach die empirische Analyse ist.
Ja.
Das passiert.
Ja.
Und ich habe dann doch lieber einen Disney-Film, der sagt, passiert, als ein Disney-Film, der versucht, uns zu erklären, dass es eigentlich besser nicht tun sollte. Mhm. Oder dass Gesellschaften anders sein sollten. Diese Disney-Filme gab es auch. Das ist in früheren Zeiten.
Ja, naja, klar. Also es ist so diese Erzählung, ja, es passiert und hab keine Angst davor und geh raus und stell dich der Sache. Aber das kannst du ja nicht jedem empfehlen. Daraus leitet sich so keine Handlungsoption ab. Also
aber ist nicht Sozialwissenschaft? Also
unseren mittelschichtsintegrierten, privilegierten Kindern und sagen, guck mal, wie schön, und dann gehst du da raus. Als jemand, der selber vor dieser Entscheidung steht, sein Land verlassen zu müssen, um woanders eine Zukunft zu suchen, was weiß ich, sei es aufgrund von Klimawandel, Armut, Krieg, was weiß ich, hat eine viel schlechtere Prognose, als sie einem durch so einen Disney-Film suggeriert wird. Also jetzt jetzt auf die Spitze getrieben, einem Bootsflüchtling Zuversicht einzuimpfen, ist vielleicht nicht unbedingt.
Ja, okay, also du hast dir jetzt einen.
Ich reite jetzt sehr drauf rum.
Ja. Ja, genau. Also lass uns das auch gleich beenden, aber ich will vielleicht noch kurz ein Wort dazu, weil Migration, Migration wird ja sehr stark verhandelt über genau diese Frage von Flucht.
Mhm.
Der Anteil von Fluchtmigration an der gesamten Migration, die weltweit stattfindet, ist dann doch relativ gering. Und ein ganz, ganz großer Teil von Migration ist eigentlich auch immer eine Form von Pendelbewegungen. Also in der Migrationsforschung sind wir eigentlich schon mittlerweile sehr weit weg von der Annahme, dass Migration eigentlich immer nur, man geht von A nach B und wird dann Teil von B, ist, sondern dass Migration eigentlich immer A, B, A, B, A, B ist.
Ja.
Und es entsteht A, B, C oder es entsteht C. Also dass das eigentlich viel eher das ist, was man empirisch beobachtet, als diese klassische Forschung von A nach B. Und das erzählt Vajana 2.
Mhm.
Man geht weg, man kommt wieder
und
durch das Weggehen ist man auch verändert. Und dadurch verändert sich auch das A, weil man mit B in Kontakt war. Und ich glaube, das ist auch empirisch tatsächlich der viel häufigere Fall von Migration. Also Transnationalismus wird es dann genannt, transnationale Migration, weil es ja immer auch Beziehungen zum Herkunftsland zum Beispiel gibt oder sogar ständige Pendelbewegungen. Gerade jetzt, gerade in Europa, wenn wir an so ganz viele Arbeitsmigrantinnen denken,
die Wechselwirkungen,
in Pendelbewegungen sind, hier und dort sind gleichzeitig. Aber ja, also das ist mein Song. Vier Songs. Nächstes Jahr geht's weiter, aber wir haben uns überlegt, dass wir noch über unser Konzert des Jahres und über unser Album des Jahres sprechen wollen.
Genau. Am Ende. Und ich muss gestehen, ich habe mir eine Liste mit Konzert des Jahres gemacht und war auf...
Kann sich nicht entscheiden.
Naja, das Gegenteil ist der Fall. Ich bin auf 8 Konzerte gekommen, was ich für meine Verhältnisse ziemlich viel fand. Letztes Jahr war ich bei 3 oder 4.
Oh ja. Also
mein Vorsatz, öfter auf Konzerte zu gehen, einmal im Monat habe ich nicht ganz geschafft, check. Und dann habe ich mir die Konzerte angeguckt und fand die gar nicht so geil. Also ich fand es jeden Abend gut, draußen gewesen zu sein. Ich will keins davon missen und dieser Vorsatz muss unbedingt weiter behalten werden. Aber so dieser absolute Knüller ist mir eigentlich nicht passiert. Also ich fand Lichtseattle auf dem Überland tatsächlich ziemlich gut. Und dann habe ich so Konzerte, die sind, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich in Rostock auf die Konzerte gehe. Ich kriege hier halt immer so diese Montags- bis Mittwochskonzerte ab von Bands, die irgendwie noch eine Lücke in der Tour füllen müssen. Und dann sind die halt um 10 langsam so weit, dass sie sagen, so zack, jetzt lass mal einpacken und dann geht's weiter. Da habe ich so einige von gehabt, wo ich sage, ja, es war schon toll, aber so das krasse Konzerterlebnis war es jetzt nicht. Also da war ich bei Kapatult zum Beispiel, da war ich bei Grimm 104, der war ziemlich gut in Rostock, ich glaube, es war noch nicht mal ein Montagskonzert. Hinterlandgang haben wieder Tourfinale, stimmt, das ist jetzt, widerlege ich meine eigene These, in Rostock im PWH gemacht. Das hat mich aber auch nicht so abgeholt, wie es mich mal abgeholt hatte. Dann war ich auf so einem Riesenkonzert bei Idols in der Max-Schmeling-Halle und dann dachte ich, geh nie wieder auf so ein großes Konzert. Das ist ja furchtbar, wenn du da irgendwo gefangen bist in so einem Rang und dann nicht mehr rauskommst und überall Menschen. Und außerdem überträgt sich das nicht von einer Band, die man eigentlich in einem Club sehen müsste. Und dann hatte ich ein sehr schönes Erlebnis mit einem alten Freund. Wir sind aus Jux und Dallerei zu Westernhagen in den Igerpark gegangen. Und ich glaube, es war das Schönste. Weil wir... Ja, wir waren mit Abstand die Jüngsten in diesem Gelände da mit mehreren tausend Leuten, haben nichts erwartet, nichts gewollt und uns einfach Westernhagen angeguckt, für den wir beide auch so ein Guilty Pleasure, eine gewisse Vorliebe haben, auch jetzt nicht gedacht haben, dass das jetzt irgendwie so die Welt wird. Aber das war einfach ein schöner...
Die Kapelle Rumtata.
Die Kapelle Rumtata, die haben wir uns angeguckt. Und es war schön. Er hatte eine geile Band, die wirklich krass das auf den Punkt das da intoniert hat. Er hatte auch irgendwie Bock. Die Leute, das Gelände war groß genug, dass es nicht total nervig war, dass man nur so mit so Ehefrauenbeschützern zu tun hatte, die gesagt haben, ich stand ja aber schon vor einer halben Stunde und du nimmst mir die Sicht. Das war irgendwie nett. Und das eine oder andere Bier spielte, glaube ich, auch eine Rolle.
Ja. Okay, meine Konzerte. Ich glaube, ich komme auch ungefähr auf 8. Ich fand alle Konzerte, auf denen ich war, richtig gut. Mhm. Ketka in Aachen, Pukehara in Potsdam, nicht Seattle in Görlitz. Aber wenn ich jetzt an mein Konzert des Jahres denke, und es ist tatsächlich zum zweiten Mal hintereinander mein Konzert des Jahres, oder es wird so eine Tradition, meine Tochter ist ganz, ganz großer Fan von iLiver.
Mhm.
iLiver ist eine deutsche Soul-Sängerin, die so Alicia Keys auf Deutsch macht. Passt total gut ins Konzept, in mein heutiges Episodenkonzept der Powerballaden. Also jeder Song ist eigentlich eine Powerballade. Es geht immer um Liebe und toxische Männlichkeit und Emanzipation von den Partnern.
Mhm.
Und iLiver macht dreimal die Uber Arena in Berlin hintereinander voll. Keine Vorband, kein großes Gequatsche, Lichtershow, gute Band, guter Gitarrist, gute Stimme, kreischende Teenies. Aber was ich bei Aliver eigentlich, was mich vor allen Dingen tatsächlich, bin ich jedes Mal gerührt, wenn ich bei diesen Konzerten bin, weil Aliver ist türkeistämmig, also ihre Familie kommt aus der Türkei, ist in sie selber ist in Recklinghausen geboren und aufgewachsen, und sie ist, glaube ich, einfach auch ein Role Model dann, erfolgreiche Sängerin. Und auf diesem Konzert sind einfach, ohne dass aber Aliver das sozusagen zum Thema macht oder groß thematisiert oder sie auch groß in der Hinsicht thematisiert wird, spiegelt sich in dem Konzert die Migrationsgesellschaft ab. Einfach in den 17.000 Menschen, die da in der Oberarena sind. Mädchen mit Kopftüchern, Mädchen ohne Kopftücher, die Eltern dazu, aber vor allen Dingen junge Frauen, manchmal die Freunde mit dabei. Es gibt auch die lustige Geschichte, dass auf Instagram gefragt wurde, mit wem geht er denn nächstes Jahr zu Aliver? Und meine Tochter geschrieben hat, ja, mit meinem Papa. Und dann jemand geschrieben hatte, oh, der Arme. Dann hat sie geschrieben, nee, der mag die eigentlich. Hat jemand angeschrieben, ja, dann umso mehr der Arme. Ne? Also sozusagen irgendwie Männer kommen da nicht so richtig vor. Aber die Migrationsgesellschaft wird da irgendwie abgebildet. Ne, also das, was wir schon mal hatten. Und sie einigen sich halt darauf, dass sie eben diese Frau, die da einen Herzschmerzsong nach dem anderen singt, und das tatsächlich auch sehr erfolgreich tut und sehr gut tut. Also die wird auch natürlich gut vermarktet und so, aber das ist eigentlich mein Konzert. Und dieses Jahr war es noch schöner, weil letztes Jahr haben wir gestanden und ich wurde einfach anderthalb Stunden vollgekreischt. dieses Jahr haben wir gesessen und konnten das Konzert tatsächlich auch gut wahrnehmen.
Ja. Bist du denn größenmäßig da, also kannst du da stehen oder stehst du dann allen im Weg? Hast du dann
das war natürlich für mich durchaus gut, weil ich zum ersten Mal tatsächlich, ich sehe nicht so oft gut auf Konzerten, aber da habe ich relativ gut gesehen. Aber dann auch wiederum nicht, weil eigentlich für 14- bis 16-jährige junge Frauen ein Konzertbesuch damit verbunden ist, dass man eigentlich nonstop mitfilmt. Mit dem Handy, was man irgendwie einen Meter über sich hält. Ja. Sodass man also das Konzert größtenteils durch Handybildschirme hindurch letztes Jahr gesehen hat. Aber dieses Jahr waren wir eben auf der Tribüne und ich werde halt auch ein bisschen alt und ich habe das eigentlich sehr genossen, dass ich da einfach sitzen konnte.
Das ist eine interessante Vorbereitung. Ich werde mal gucken, also ich werde mich auf diese Handybilder einstellen. Ich bin nächstes Jahr im Juni in Dresden mit der ganzen Familie, mit meinen zwei Töchtern, unser Sohn bleibt, glaube ich, zu Hause, und meiner Partnerin bei Nina Schuber in Dresden.
Oh yes, yes.
Und ich vermute, ich werde genau dieselbe Story erzählen, nur Kopftücher werde ich bestimmt nicht so viele finden. Nee. Spannend.
Ja. So, und dann noch Album des Jahres. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also mal gucken, was du sagst.
Naja, nicht Seattle, habe ich ja schon gesagt. Und weil das ja jetzt nichts Neues mehr ist, füge ich noch Görlitzer Park, KIZ hinzu.
Genau, dann sind wir uns wenigstens einmal am Ende des Tages nochmal in dieser Folge nochmal einig. Habe ich mir letztens nochmal angemacht, läuft rauf und runter, ist auch mit den einzelnen Songs ganz, ganz oft bei Spotify Rap bei mir drin. Ja? Applaus ist auf Platz 7 oder so. Also sehr, sehr oft gehört. Bei dir ist es mit Geld.
Das ist interessant. KIZ ist bei mir Top Artist in Spotify Wrapped, aber nicht unter den Top 5 Songs.
Top 5 auch nicht, aber 7. oder 8.
Aber ich hab das ganz viel gehört. Und ich habe das aber gehört, wie ich sonst nicht Musik höre, nämlich wie ich ein Buch lese. Und das hat sich jetzt für mich.
Man macht es bewusst an.
Ja. Und ich habe es jetzt auch ausgelesen. Also ich kenne das jetzt. Wir haben den Podcast dazu gemacht. Ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt. Und damit ist es für mich jetzt auch auserzählt. Und es ist jetzt nicht Musik, die ich jedenfalls nicht im Laufe des Jahres dann jetzt im Herbst nochmal rausgeholt habe so oder so. Sondern damit habe ich es eigentlich bewenden lassen. Weil ich es zu heftig finde für zwischendurch mal sich so ein Brett abholen von KIZ über die Zeit damals in Kreuzberg, ist mir zu intensiv. Ist keine Hintergrundmusik.
Ja, also so ist es bei mir auch, aber ich habe es halt eben letztens, dass ich nochmal ganz bewusst, also wirklich ganz bewusst angemacht, weil ich wusste, jetzt habe ich eine Stunde Zeit und habe mir dann eben das ganze Album nochmal angehört. Aber es ist eben doch so weit nach oben gekommen, weil es eben, weil ich es eben so viel gehört habe. Ich glaube, es ist bei mir, bei mir ist auf Platz 1 bei Künstler des Jahres, das wollte ich gerade gucken, also KIZ ist auch sehr weit oben, aber auf Platz 1, und das beschreibt, glaube ich, meine Lebenssituation am allerbesten. Kannst du ja mal raten, was glaubst du, was auf Platz 1 als Künstler, ist das ein Künstler, den ich am häufigsten gehört habe, ist? Und es beschreibt mein Alter und es beschreibt meine ganze Identität auch sehr, sehr gut.
Ach du lieber Himmel.
Kommst du wahrscheinlich gar nicht drauf.
Ich hätte jetzt auch sowas wie Apache oder so gedacht, aber das beschreibt ja nun dein Alter in keinster
ganz
Weise
und
deine
weg.
Identität.
Ganz weit weg.
Es ist irgendwie Ostrock?
Nein, ganz weit weg. Geografisch auch sehr weit weg.
Okay.
Eher so in Neustadt. Ja.
Ja?
Ja. Ich habe. Und ich kann auch sagen, warum, weil letztes Jahr hatte Radio 1 bei ihren Top 100 Songs über Wasser. Und The River von Bruce Springsteen war sehr weit oben. Und ich habe Bruce Springsteen nochmal wieder neu entdeckt. Nochmal richtig neu entdeckt. Ja. Und ganz, ganz oft Bruce Springsteen durchgehört. Er hat extrem, extrem viele starke Songs.
Ja, ja.
Und schreibt natürlich auch sehr, sehr stark eine Gesellschaft der 80er, 90er.
Na, und vor allem eine Gesellschaft in der Transformation. Und damit passt es zu deinem Forschungsthema Ostdeutschland, das ja auch eine Transformationsgesellschaft ist und ist dann eigentlich wieder auch soziologisch naheliegend. Aber hörst du da auf Texte? Also wenn ich jetzt Bruce Springsteen höre, ja?
Okay. Also mittlerweile ja, sehr sogar. Weil tatsächlich, also den musste ich jetzt erst so richtig. Und ich glaube, das ist ein bisschen, deswegen meinte ich mit dem Alter, ich glaube, das ist auch, Bruce Springsteen ist wirklich jemand, den man dann nochmal, also wenn man den dann entdeckt und versteht, dass er mehr ist als so ein Poser, sondern dass er schon auch ein Songwriter ist, der gibt mir schon, also ich meine, das wäre das Äquivalent in Deutschland des Herbert Grönemeyer, würde ich mal sagen, am ehesten.
Ja. Würde ich ja weiter auf Westernhagen drängen.
Gut, den Beat machen wir jetzt nicht mehr auf. Das war unsere Musicology Wrapped 2024 Folge. Wir wünschen allen Menschen, dass sie dieses Jahr gut zu Ende bringen.
Ja, und bevor es jetzt noch weihevoller wird und wir allen Gästen in unserem Podcast danken und allen, die das jemals möglich gemacht haben, machen wir einfach Schluss, oder?
Nein, also wir finden schon gut, wenn ihr uns liked und die Glocke aktiviert und
ja, genau. Uns abonniert. Fragt nicht, was wir für euch tun können, fragt euch, was ihr für uns tun könnt.
Genau, weil davon leben wir. Wir wollen doch noch ein bisschen mehr in ein paar Algorithmen hineinkommen und noch ein paar mehr Hörerinnen.
Wir warten auf die 1000 Klicks, das ist das erste Mal, die 0,3 Cent überwiesen werden.
Aber wir haben ja gar keine Kontonummer hinterlegt.
Nee, gut. Kommt dann noch.
Tschüss.
Tschüss.
Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.